Ich heiße Vizepräsident Peter Hinze und ich rufe jetzt den Tagesordnungspunkt 9 auf. Die Welt neu denken. Zum Tagesordnungspunkt. Der 100. Jahrestag der Gründung des Bauhauses im Jahr 2019. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 38 Minuten vorgesehen. Sind Sie damit einverstanden? Ich höre keinen Widerspruch. Dann ist das beschlossen. Das Wort hat als Erste die Abgeordnete Ute Bertram, CDU-CSU. Ich heiße Ute Bertram, CDU-CSU. Sehr geehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, dieses Jubiläum soll ein kulturelles Großereignis werden. Ich höre oft, das Bauhaus sei nicht nur eine Architektur- oder Designschule, sondern vor allem eine Idee. Diese Idee kann man sehr gut in meinem Heimatort studieren. Bei uns in Ahlfeld, südlich von Hildesheim in Niedersachsen, steht das Fagus-Werk. Gropius entwarf dort 1911 eine neue Fabrikhalle für die Schulleistenfabrik Fagus. Eine helle und luftige Arbeitshalle, Glas und Stahl, gesundes Arbeitsklima, Wegweiser in die Moderne, soziale Zwecke, ein Lebensentwurf, moderne Menschen im Industriezeitalter, unabhängig von sozialer Zugehörigkeit. Diese Idee ist es, die Geschichte geschrieben hat in Deutschland und in der Welt. Fassaden, Türklinken, Stühle. Und jetzt schauen Sie hier, mein iPhone. Verstehen Sie, Bauhaus International, unser erfolgreichster kultureller Exportartikel.
Bauhaus hören. Ein Originalton-Feature. Andor Weininger spielt und singt als 83-Jähriger in seiner New Yorker Wohnung den Kuri-Song. Die Studierenden, die zum fantastisch-rhythmischen, durchdringenden Lärm der teilweise selbstgebauten Instrumente eben noch wild getanzt hatten, gruppierten sich nun sitzend auf dem Boden vor dem Bühnenpodium und verfolgten die Darbietung von Andor Weininger, eine Mischung aus abstrakten Liedern und kabarettistischen Einlagen. Im Anschluss daran gaben die Mitwirkenden der Bauhausbühne ihre oft noch im Entstehen begriffenen Theaterexperimente zum Besten. Oskar Schlemmer trat als musikalischer Clown auf oder Just Schmidt führte einen Ringkampf mit sich selbst auf.
Und stand dann vor dem Gebäude, also das ja, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie so ein aus weißen Kuben zusammengestelltes Gebäude mit einem ganzen Glaskasten, mit einem Glashaus. Was das für eine Wirkung auf jemand, auf einen jungen Mann haben konnte, der daran gewöhnt war, so in Häusern wilhelminischer Prägung mit Schnörkeln, mit Gariatiden und solchen Sachen zu leben. Und da plötzlich, also so etwas ganz, so eine saubere, fast etwas esoterische Erscheinung.
Eins. So ging die Sache los. Als 17-Jähriger hatte Albert Menzel 1927 in der Kulturzeitschrift Querschnitt in der Hermann-Lietz-Reformschule im Schloss Bieberstein bei Fulda über das Bauhaus gelesen und war im Juli 27 250 Kilometer nach Dessau geradelt.
Und da stand ein junger Mann vor der Tür, der hatte einen Russenkittel an und so Knickerbockerhosen und Haferlschuhe und hatte eine Mütze auf dem Kopf, deren Schirm war nach hinten gedreht, wie beim rasenden Reporter von Egon Erwin Kisch. Und der sah mich, wie ich das so anstaunte und sagte, gefällt dir das? Habe ich gesagt, na, das ist wunderbar. Hat er gesagt, willst du es besuchen? Dann hat er mich überall rumgeführt. Und dann war es so 12:15 Uhr, hat gesagt, hast du Hunger? Ich sagte, ja, wenn man was essen könnte und es nicht zu teuer ist. Dann hat er mich in die Kantine geführt, da konnte man für 75 Pfennig eine dicke Erbsensuppe essen. Und da haben wir die Diskussion noch ein bisschen fortgeführt und dann habe ich ihm gesagt, wie kommt man denn da rein? Da hat er mir gesagt, du schickst nur ein paar paar Zeichnungen und du wirst angenommen. Es gibt keine Aufnahmeprüfung. Und das habe ich dann sofort gemacht, bekam auch ziemlich Post, wenn die Antwort, dass ich im September, ich weiß nicht mehr wann, anfangen kann. Und ich hätte ja eigentlich das Abitur im nächsten Jahr vorbereiten sollen. Und dann habe ich meiner armen Mutter erklärt, da kann ich Architekt werden ohne Abitur. Bin also ums Abitur rumgekommen und ins Bauhaus reingekommen. Und so ging die Sache los.
Oder so 1921. Der Maler Vincent Weber.
Ab 1921 studierte ich im Bauhaus Weimar. Die faszinierende Wirkung der Bauhaus-Idee auf einen jungen Menschen von damals ergab sich aus der Aufbruchsstimmung der jungen Weimarer Republik. Der Slogan »Der Mensch ist gut« und so weiter wurde vorurteilslos geglaubt, weil wir mehr das Herz als den Verstand sprechen ließen. Die allgemeine Ratlosigkeit dem neuen Kunstschaffen gegenüber begünstigten die Bauhausidee, einer dem mittelalterlichen Bauhüttengeist verwandten Gesinnung von Walter Gropius. Die beschwingende und beschwörende Sprache seines Aufrufes, Architekten, Bildhauer, Maler, wir alle müssen zum Handwerk zurück, denn es gibt keine Kunst von Beruf. Künstler sind Handwerker im Ursinn des Wortes und nur in seltenen, gnadenreichen Lichtmomenten, die jenseits ihres eigenen Willens stehen, kann unbewusst Kunst aus dem Werk ihrer Hände erblühen. War mir so recht aus dem Herzen gesprochen. Das Bauhaus war nicht, wie allgemein angenommen, eine ideale Ausbildungsstätte für einen jungen Maler. Es fehlte an vielem. Das Arbeitsklima wurde durch ständige neue Sparmaßnahmen getrübt und gestört, abgesehen von Spannungen unter den Meistern. Itten zeigte sich als die einflussreichste Lehrerpersönlichkeit. Er und Schlemmer erwiesen sich als die aktivsten Meister und hatten jeder eine große Gemeinde.
Und dann die Wende in Weimar, der Neuanfang 1923, den Vincent Weber nicht mitmachen wollte. Er verließ das Bauhaus.
Das neue Leitwort hieß nunmehr Kunst und Technik eine neue Einheit. Und das Handwerk, fragte ich. Schlemmer meinte dazu, Gropius wünscht sich heute am liebsten seine Maler zum Teufel. Technische Serienproduktion und Vereinfachungen waren die Tendenzen der Kursänderung. Genau das, was wir nicht wollten, sagte Feininger. Wenn nun auch Vereinfachungen als aktuell gepriesen wurden, so empfand ich sie in vielen Fällen als Einschränkung der künstlerischen Möglichkeiten und die neuen Tendenzen überhaupt problematisch. Ich neigte zur freien Malerei. Für mich bedeuteten Bilder mehr. Ich wollte in ihnen mit jugendlichem Elan die Welt des Wunderbaren suchen und finden. Bilder waren mir Zeugen eigener Welten und Wünsche, eine Ausweitung und Bereicherung des eigenen Lebens.
Oder so. Der Architekt und Pölzig-Schüler Helmut Hentrich war als 21-Jähriger bei der Eröffnung des Bauhauses im Dezember 1926 dabei und erinnert sich als 91-Jähriger.
Und Gropius sagte sich, wenn wir schon so eine spektakuläre Sache machen und das auch eröffnen, möchte ich gerne, dass auch junge Leute dabei sind, die dann die Erinnerung an dieses Ereignis möglichst weit in dieses Jahrhundert hineintragen. So rief er also seinen Freund Wölzig an in Berlin. Er hat nicht seine eigenen Studenten, sondern gesagt, schick mir 10, du kannst die selber aussuchen, die dürfen dabei sein. Also, Wölzig sagte, ihr 10 dürft nach Dessau. Da fuhren wir 4. Klasse, das war das Billigste. Damals gab es ja noch 4 Eisenbahnklassen in Deutschland, nach Dessau. Um Geld zu sparen, wohnten wir in der Jugendherberge, da waren noch Strohsäcke. Und ich weiß noch, der Gesellschaftsabend, musste man im Smoking. Smoking hatten wir auch schon. Prüfungen machten wir ja noch im Frack, das war dann etwas später. Wie wir uns die Smokings neben den Strohsäcken, das war ein ganz komisches Bild im Allgemeinen, wenn man sich ein Smoking zieht, man sich in einem mehr oder weniger eleganten Schlafzimmer an. An dem Vormittag, ich glaube, es war der 6. Dezember, war die Eröffnung in der Aula. Und die Aula fasste nicht mehr wie 300 Personen. Aber zu dieser Eröffnung waren die ganzen europäischen Architekten, Corbusier, die Deutschen, da war Klee und Kandinsky sowieso, weil sie da Lehrer waren, Einstein. Also was überhaupt an geistiger Potenz in Deutschland war, war mit diesen 300. Und der damalige Reichskunstwart Retzlop, kann ich mich noch genau erinnern, hielt die Rede für das Reich. Es gab also das damals Deutsche Reich. Es gab nur eine lustige Sache. Das Gestühl war von Marcel Breuer in Stahl. Und da war also eine lange Stoffbahn durchgezogen. Die ging also hier über diese Rohre hier, die aber verklammert waren, über die ganze Reihe. Das hat aber, wenn sich einer setzte, spannte sich das Tuch, dann hüpften die anderen hoch. Und wir 10 haben uns da ganz schlecht benommen. Wir haben natürlich kräftig davon Gebrauch gemacht, bis wir also einen Verweis bekamen. Wir möchten uns doch gefälligst anständig benehmen hier. Wir waren ja Wunderkinder, nicht wahr? Dass wir so 10, wie kommen denn diese jungen Leute hierher und so weiter. Wir wurden dann eigentlich, die ganze Sache dauerte 3 Tage. Es gab auch noch ein riesen Kostümfest an einem Abend. Dann waren die Besichtigungen der Meisterhäuser und wir wurden zu Klee und auch zu Kandinsky je einmal am Nachmittag zum Tee eingeladen. Die wollten sich mit uns mal und mit uns Jungen mal unterhalten. War doch nett. Da ging es natürlich einmal um Malerei, um Kunst, aber auch um soziale Dinge. Das Bauhaus, ich sagte ja, das war die rötliche Periode, das war ja doch sehr stark sozial eingestellt. Und ich glaube, dass eine solche Potenz an einer Stelle in einem Raum in diesem Jahrhundert nie mehr zusammengekommen ist.
Edmund und Lotte Kollein.
Aber dass es so wäre, so ganz anders, auch das Umgehen mit den Menschen, ja, und auch die, dass sich kennenlernen auf ganz andere Weise, nicht? Alles war besonders, alles war anders.
Das Haus selbst hat uns schon so begeistert. Nicht nur, dass es ein moderner Bau war, es passte so zu der ganzen Art, wie man dort gearbeitet hat und wie sie mit dieser Offenheit und diese großen offenen Flächen, wo man so überall reingucken konnte, durchgucken konnte, nicht dieses sich abschließen, ängstlich vor der Außenwelt. Und so auch zu dieser ganzen offenen und neuen Art der Pädagogik, wie man zu den Menschen sich verhielt und mit den Menschen arbeitete, das war so ein Ganzes, nicht? Und da kann man nicht sagen, das ist ein Kleid, was dieser ganzen Art von Studium eigentlich gepasst hat.
Ich habe dich zuerst gar nicht erkannt. Hinter den dunklen Kiefern. Als aber die Sonne in deine eckigen Scheiben fiel, wow. Ein Alleinstellungsmerkmal, die unverkennbare Funktionalität. Aber was macht ein solch berühmter Klotz, ein derartig erfolgreicher Ausdruck hier, weit draußen am Stadtrand? Du sagtest, easy baby, wir sind an derselben Sache dran. Und als du dann noch erzähltest, dass deine neue Fahrzeug-App unsere kleine Off-Galerie empfohlen hatte, da begriff ich endlich, dass der ehemals radikalste Kram heute der wertigste Shit ist. Wow. Verehrter Jubilar, ausgegrabener Star, verehrter Jubilar, tot oder wahr, um den sich alle gern kümmern.
Zwei wie auf vulkanischem Gelände. Albert Flocon alias Albert Menzel.
Also wie ich das erlebt habe, ich glaube, und viele Leute haben es so erlebt, das Bauhaus war ja nicht eine Kunstrichtung, ein Kunststil. Die Bauhausleute haben immer gesagt, wir wollen ja gar keinen Bauhausstil machen, aber das war ein Lebensstil. Und das war was ganz Besonderes, wie man da also zusammenhockte und zusammen diskutierte. Und man fühlte sich sehr, sehr frei in einer doch ziemlich unfreien Umgebung, in einer sehr drückenden Umgebung. Man meinte eben doch, sagen wir, irgendwie eine Experimentieranstalt für zukünftige Verhältnisse zu sein.
Wir wollten irgendwie konkrete Handlungen, konkrete Objekte, konkrete Probleme. Wir meinten ja immer, wir könnten das alles regeln und da doch die Revolution in den nächsten 4-5 Jahren stattfinden sollte, da haben wir gedacht, na gut, also dann kommt eigentlich unsere Rolle. Dann können wir mal im Großen das machen, was wir jetzt hier im Kleinen machen. Die Versuchsstation eines neuen konfliktlosen Lebens. So, ja.
Glauben Sie ja nicht, dass das Leben am Bauhaus einfach oder unkompliziert gewesen wäre. Man fühlte sich vielmehr wie auf einem vulkanischen Gelände. Und man musste sehr aufpassen, nicht allzu sehr hin und her gerissen zu werden von all dem, was auf uns einstürmte. Was sich auch ereignete in Kultur und politischem Geschehen, es spiegelte sich bei uns. Zitat Tod Schlemmer. Und Felix Klee über eine Unterhaltung in der Weimarer Straßenbahn.
Kaskar Schlemmer, das war der Bruder von Oskar Schlemmer, der hat mir einmal erzählt, wir sind in der Trambahn, es war eine tolle Trambahn, die durch die Marienstraße nach Richtung Belvedere rausfuhr. Und da hat er also gesagt, was ist denn das für ein Gebäude? Da dachte er, ach, das ist das Bauhaus. Ja, was ist das Bauhaus? Alles Juden. Das war die Populi, nicht wahr? Wir haben es nicht ganz leicht gehabt in Weimar. Das war sehr, aber das ist ja auch ganz gut so gewesen. Wir waren ein für uns, nicht wahr? Ich bin ein merkwürdiger Zeuge des Beginns des Bauhauses. Ich bin im Oktober 1921 noch nicht 14-jährig an das Bauhaus gekommen mit meinen Eltern. Wir sind von München nach Weimar gezogen. Das war natürlich ein etwas überraschender Wechsel, von dieser etwas pulsierenden Großstadt in eine Kleinstadt zu kommen. Aber gerade vielleicht war das das Schöne. Und dieses schöne Haus von Van der Velde, wo wir sehr zu Hause waren, mein Vater hatte dort zwei Räume. In diesen Räumen ist sehr viel Schönes entstanden und auch sehr viel Betrieb gewesen. Mein Vater war ein sehr exakter Künstler. Er ging pünktlich ins Bauhaus, um seine Studien fortzusetzen und auch seinen Unterricht fortzusetzen und hat es auch immer pünktlich um 12 Uhr verlassen, um zu Hause Mittag zu essen und um 2:30 ging er wieder ins Bauhaus und nachmittags bis um 6 Uhr. Sehr korrekt hat er die Zeit eingehalten, fast wie ein Bürokrat. Er war auch irgendwo ein idealer Bürokrat. Wir haben in einer sehr schweren Zeit gelebt. Es war die Inflationszeit, die natürlich auch die ganze Entwicklung etwas gehemmt hat, aber nicht viel gehemmt hat.
Schlemmer konnte Leute erwärmen. Er sprach gut, so mit einem leicht schwäbischen Akzent. Er war selbst ein sehr guter Schauspieler und Tänzer. Er konnte immer alles vormachen, was man machen sollte. Und dann kam da sehr schnell die Idee zustande, dass wir eine Tournee vorbereiten sollten. Und Also das, was ich da machte, eventuell ins Konkrete münden konnte, das war natürlich auch ein Grund, da viel zu investieren. Und außerdem, die Proben waren meistens abends. Dann brauchte ich nicht vor 12 oder vor 1 Uhr morgens ins Bett zu gehen, konnte morgens lange ausschlafen, weil ich ja die Nacht über gearbeitet hatte und kam dann meistens erst zum Mittagessen ins Bauhaus. Ja. Ich ließ dann so ein bisschen die anderen Kurse fallen, also das Werkzeichnen, das langweilte mich wahnsinnig. War ein netter Mann, der hieß Köhn, der Ingenieur. Gropius und Köhn, ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Da hatten wir doch so eine, wie nennt man das? Das war das Bauhauslied, ja. Das ging über die Melodie und dann kommt die Feuerwehr, Militär und noch mehr, ja.
Ja. Aber es gab auch den Bauhaus Pfiff, wissen Sie den auch noch?
Nein, der kommt davon. Aha. Itten muche mastatznan, mastatznan, mastatznan. Itten muche mastatznan, was ist da noch dran? Gropius und Köhn, ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Ja. Also, ich kann aber nicht mehr pfeifen. Ich kann es nur noch hinschreiben. Also. Gut. Schlemmer war, und das gefiel uns ja auch, gegen die Seelentänzer, wie er sagte, also die Wiegmann und solche Leute. Schlemmer hätte gern mit Akrobaten gearbeitet, aber na gut, das waren wir ja nun doch nicht. Der Sinn war, die Bühnenelemente erstmal einzeln auszuarbeiten. Zum Beispiel war da ein Tanz, der hieß, ich weiß nicht mehr wie, drei Männer, ein roter, ein grüner, ein blau, ein roter, ein gelber, ein blauer, pardon, grün war keine Farbe am Wals. Schlemmer sagt immer, das Grün lassen wir der Natur. Und da ging es darum, also den Raum auszuschreiten, den Kreis am Boden, die Diagonalen und den Vormarsch und den seitlichen Marsch. Und da waren dann drei Temperamente, der normale, der Schnelle und der Langsame. Und die marschierten dann zum Teil zusammen. Und das gab dann schon einen ganzen Rhythmus. Einen Zweitakt, einen Viertakt und einen Eintakt. Und daraus zog er dann also ein kleines Ballett. Das dauerte 5 Minuten. Und das war für den Geist ziemlich befriedigend. Er wollte eigentlich ein Theateralphabet ausarbeiten. Oft hört es dann auch auf, und das war so etwas das dadaistische Erbe vom Bauhaus, ein Tanz hörte auf, wir drehten uns zum Publikum, machten so einen Ausfall und sagten, Kuckuck, und dann ging der Vorhang zu. Oder der Frauentanz, die hörte dann auf mit dem Großmütterchen-Walzer. Großmütterchen, Großmütterchen, ta 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 ti ta ti ta ta. Gut. Es war auch irgendwie immer ein gewisser Humor drin. Also das Bauhaus hat doch immer irgendwie... Es gab eine Ansicht Bürgerschreck. Alles, was jetzt drüber gesagt wird, über die Industrie und Kunst, eine Neuheit und all diese Sachen, na gut, da wurde drüber diskutiert, aber es gab auch irgendwie immer wieder man machte sich über die Leute lustig. Und das ist heute vollständig vergessen. Wenn man sich über jemand lustig macht, will ja auch sagen, dass man selbst nicht sich hundertprozentig ernst nimmt.
Schon in Weimar war die Bühne wichtig. Felix Klee.
Ja, wir haben wirklich gearbeitet auf der Bühne. Ich war so einen besonders speziellen Tanz gehabt, in der ersten, bevor dann der Jazz angefangen hat, etwas Einfluss zu nehmen. Aber diese erste mit dem Meister Hirschfeld, mit der Ziehharmonika oder auch mit den ganzen anderen Geräuschmachern und vor allem mit dem Maître de Plaisir, unserem liebsten Oskar Schlemmer. Oskar Schlemmer war ein Maître de Plaisir im wahrsten Sinne des Wortes. Er hat alles gekonnt. Er hat Plastik gekonnt, Steinplastik, die Metallplastik, die Holzplastik. Oder er hat auch die wunderbaren Aktstudien gemacht.
Wir waren nun doch schon ein bisschen so links angehaucht und wollten reden. Wir haben gesagt, das Theater ohne Rede, das ist sehr frustrierend. Und wir haben dann dem Stemmer gesagt, hör mal, können wir nicht mal ein Stück ausarbeiten, wo ein Text ist, wo geredet wird. Dann hat er die Arme zum Himmel gehoben und hat gesagt, also, das Reden, das ist so schwer, da sind wir nicht dafür gerüstet. Aber sagt er, wenn ihr was machen wollt, gut, dann macht's doch. Und dann haben wir einen, der Feist, der Hartmann, die Carla Grosch, der Sidhoff, der war, Sidhoff war ein wirklich trainierter Schauspieler und der hat an der ganzen Ausarbeitung der Bühnenabteilung einen sehr lebhaften Anteil. Haben wir uns hingesetzt, der Feist, der Hartmann und ich, wir waren so ein bisschen literarisch angehaucht und haben dann ein Sketch geschrieben, der hieß Sketch. Und da war so ein etwas dadaistischer Text, aber es waren eben richtige Worte, die man richtig artikulieren musste. Die Figur des kleinen Stückes war ein Dandy, ein Dieb, ein Schutzmann und eine Tänzerin. Also gut, die Sache war sehr einfach. Der Dandy hielt sich für unwiderstehlich und meinte, die Tänzerin kommt ihm zu. Aber die Tänzerin hat dann am Schluss doch den Dieb vorgezogen. Aber der Dandy hat dann den Schutzmann geschickt und der hat den Dieb festgenommen. Und der wurde dann am Schluss unter den Klängen des Hohen Friedberger Marsch abgeführt. Und das Stück wurde in das Tourneeprogramm aufgenommen. Der Schutzmann hatte ja einen kahlgeschorenen Schädel und nur eine Helmspitze auf dem Kopf. Also die Tänzerin war sehr sehr. Und der Dieb hatte ein gelbes Trikot an und hinten eine blaue Hand in seinem Rücken. Und der Dandy, der hatte eine rosarote Melone auf dem Kopf und ein Smoking und eine sehr gestreifte Hose und ein Stöckchen. Und der stand auf einer griechischen Säule. So. Da kam doch auch alles ein bisschen raus, was so für uns irgendwie lächerlich war. Ja, was wir eben irgendwie verhunebibeln wollten. Ich hatte da ein Atelier im Prellerhaus. Ich war Studierendenvertreter und hatte also ein Atelier bekommen. Und da kam meine Freundin zu mir, die Lotte Rothschild, die dann später meine Frau wurde. Und eines Morgens, sonntagsmorgens, klopft es an die Tür. Ich sage herein. Ich dachte, das ist einer von den Mitbewohnern, der braucht Kaffee oder Butter oder Salz. Es war so gegen, ich weiß nicht mehr, 9:30, vielleicht 10:00, schon ein bisschen spät. Kommt eine Familie reingewandert, ein Mann im schwarzen, dunklen Anzug, einen Melonenhut auf dem Kopf, eine Frau mit einem Hut mit Blumen auf dem Kopf und ein Mädchen, die hatte einen etwas kleineren Hut mit etwas kleineren Blumen. Und die stellten sich dann in die Mitte hin. Und dann sage ich zu dem Mann, ja, was wollen Sie eigentlich? Hören Sie mal, was tun Sie hier? Da sagt er so mit so etwas frechen Stimme, wir wollten doch mal sehen, was aus unseren Steuergeldern wird. Und dann bin ich war ja splitterfasernackt, dann bin ich aus dem Bett gesprungen und habe gesagt, wenn Sie jetzt nicht sofort rausgehen, dann trete ich Ihnen in den Hintern. Dann hat er seinen Hut abgenommen und hat ihn vor das Gesicht seiner Tochter gehalten. Und die Leute sind rückwärts schreitend rausgegangen. Ja, so. Also so war, sagen wir, die Beziehung zur Umgebung. Es wurde viel getanzt, es wurde viel gesungen. Gut, wir waren guter Laune, ohne Alkohol. Und das störte die Leute auch. Das stört sie ja vielleicht viel mehr wie eine regelrechte Balerose oder eine regelrechte Orgie, weil wir waren einfach gut gelaunt, weil sie schlecht gelaunt war.
Lotte Kollein.
Und die Frauen, die zogen so kurz wie möglich die Röckchen an. Wahrscheinlich auch kürzer, als das so üblich war in einer so kleinen Stadt. Und das, was die von außen immer behauptet haben, wir würden da Orgien feiern und würden dauernd trinken und sogar bis zum Saufen, haben sie bald gesagt. Wenn sie mal hingeguckt hätten, hätten sie gesehen, dass wir dauernd Tee trinken. Wir haben immer zu Tee getrunken, wie verrückt Tee getrunken. Musste man sich da erstmal ein Zimmer suchen und dann das einrichten. Und dann hat man natürlich, war man sehr rigoros. Die hatten dort so schrecklich eingerichtete Vermietungszimmer oder sowas. Und wir waren natürlich so, wir haben immer zuerst mal den gebeten, sie möchten unter den Betten die Häupter wegmachen und wir wollten uns einfache, gerade Betten haben und wir wollten die ollen Bilder von den Wänden und die waren erst mal ganz entsetzt.
Die Webereimeisterin Gunther Stölzel über ihren ersten Arbeitstag in Dessau.
Es waren Sitzungen angesagt. Um 11 Uhr sollte die erste Sitzung sein. Um 9 Uhr kam Herr Muche an die Haustür meines Zimmers. Meine Zimmervermieterin machte den schmalen Spalt auf, legte die Kette vor. Und Herr Muche musste mir also in diesem Spalt mitteilen, dass die Sitzung auf 1 Uhr verschoben sei. Eine Stunde später kam Breuer. Die gleiche Zeremonie, Türe auf, Kette vor. Gunther, die Sitzung ist erst um 3 Uhr. Eine Stunde später kam Albers. Gleiche Zeremonie, Kette vor. Die Sitzung ist erst um 4 Uhr. Die Lady knallt die Türe zu und sagt, hat alles mit angehört. Mit welchem von den dreien sind Sie verlobt? Das ist nur ein kleines Beispiel, wie wir die Stimmung in der Bevölkerung von Dessau vorfanden. Dazu wäre noch zu sagen, dass man uns auf allen Gassen nachrief: Bubikopf, Bubikopf, Bubikopf.
Walter Funkert.
Das Wort Bauhaus war sozusagen ein Schimpfwort. Wenn ich mal meinen Weg nach Hause hatte und es überholte mich ein Radfahrer, also das mehrmals passiert, dann rief er mir nach, Bauhaus. Und das galt schon als ein Schimpfwort, als eine Diffamierung. Das hat mich natürlich eher bewogen, also eher stolz zu sein auf das, was wir da am Bauhaus machten.
Den Kindern bläute man ein, wenn ihr euch nicht benehmt, dann stecken wir euch ins Bauhaus. Mündliche Überlieferung. Man war ja andauernden Wandlungen preisgegeben. Wir fingen ja fast mittelalterlich an mit unseren Satzungen von Formmeistern, Handwerksmeistern und Lehrlingen und endeten doch am Schluss, 1933, mit einer Avantgarde auf allen Gebieten. Zitat Tut Schlemmer.
Nein, nein, nein. Keine Abbilder von Mondlandschaften. keine faulen Fische. So hier nochmal. Übersichtlicher Zusammenhalt, sichere Funktion gegen Unendlichlosigkeit. Sehr angenehm. Apart. Keine Angst. Man spürt einfach, eine Ruhe kehrt ein. Alle Ängste verschwinden. Keine unnötige Überraschung, die man nicht will. Man spürt einfach, eine Ruhe kehrt ein. Ein schöner Stuhl. Sehr gut. Keine Angst.
Drei. Bei Null anfangen. Gunter Stölzl.
Den Unterricht erteilte Itten. Er war von Wien gekommen mit einer Anzahl Schüler. Er begeisterte uns mit seinen neuen Ideen. Wir wurden aufgelockert, alles wurde neu angepackt. Man zeichnete mit der spitzen Feder, mit der weichen Kohle, das Vibrieren des Pinsels. Der Weg vom Kopf in die Hand soll hemmungsfrei werden. Das waren so im Ganzen seine ersten Ziele. Dazu kam die Analyse alter Meister, Studien des Rhythmus, des Helldunkels, der Materie, der Farbe. Dieser Unterricht von Itten war nur zweimal in der Woche. Man hatte also noch genug Zeit, für sich selbst zu arbeiten. Sich zu überlegen, welches Handwerk würde mir liegen. Denn wir waren ja alle nach Weimar gekommen und dem Programm gemäß mussten wir uns für ein Handwerk entscheiden.
Felix Klee.
Wir fanden nur Itten einfach einen idealen Pädagogen. Ich meine, ich muss sagen, das war die erste Begegnung mit dem Bauhaus, seine Vorkurssache. Und ich muss sagen, diese ganze Arbeit, es waren nicht viel, das waren vielleicht 6 Stunden in der Woche, die wir aber wirklich arbeitend auch wieder zu der nächsten Stunde wieder vorbereitet haben. Es war großartig. Er hat also die vielen Begriffe des Menschlichen und auch des Künstlerischen uns darzulegen versucht. Was hat uns Itten für herrliche alte Meister näher gebracht durch Analysen? Ob das Meister Franke war oder Goya war oder herrlichsten Greco. Ich meine, das Gewitter von Greco, das werde ich nie vergessen, wie er das detailliert hatte. Wir haben uns wirklich an einem Abend nur mit einem Bild beschäftigt. Manche waren natürlich sehr verkrampft und gerade diese Verkrampfung von vielen mit Neuen, die kam aus einer ganz anderen Welt in das Bauhaus. Das war irgendwie fast wie ein Magnet, dass sie hier gekommen sind. Es gab auch eine sehr große internationale Belegschaft. Es waren Russen dabei, es waren Polen dabei. Es waren auch Italiener, Franzosen dabei. Meister Itten kam immer zu mir und hat dann gesehen, was er für Aufgaben gesetzt hat. Und dann kam er dann mit dem Blatt und hat dann das gezeigt. Das kann ich mir so vorstellen, hat er dann gesagt. Ganz nicht wahr. Und da war ich natürlich, ich meine, mein Kamm ist immer größer geworden und geschwollen. Ich kam mir also ungeheuer berühmt vor. Aber da muss ich sagen, das hat dann ein bisschen gemildert, wie ich dann diesen Vorkurs abgeschlossen hatte und in die Tischlereiwerkstatt. Die Tischlerei war für mich natürlich ein vollkommen böhmisches Dorf. Ich musste erst mal wissen, was überhaupt Holz ist und dann habe ich überhaupt erst mal mit den Hobeln und mit dem allen den ganzen Dingen. Ich habe also 3 Jahre durchgehalten, bis ich auch mal zu einer Truhe kam. Gropius nannte sie immer die ewige Truhe, weil ich nie fertig wurde mit dieser Truhe. Was ihr jetzt mit meinen Erinnerungen mitlachtet, dieses Lachen haben wir aber immer gehabt.
Itten gab mit wahrer Hingabe eine sehr lebendige Grundlehre. Einführung in die Gestaltungsmittel als Fokus. Das heißt, Ittens Erfindung waren seine Materialkontraststudien nach Qualität und Strukturen. Nach dem Vorkursus wurden noch sehr allgemein die Elemente der Wandmalerei behandelt, Bildermalen aber war verpönt. Darum verließen viele Maler, so auch Werner Gilles, das Bauhaus.
Und das Einzige, was mich persönlich etwas befremdete, waren die religiös-sektiererischen Neigungen, die Itten hatte. Er gehörte einer amerikanischen Sekte an, die auf altpersischen Ideen fußen soll, genannt Mastasnan. Das äußerte sich zum Beispiel darin, dass man plötzlich Atemübungen machte, und zwar mit Verbeugung und Aufrichten, Salam, Salam, Aleikum. Und in seltsamen Gesängen, ich entsinne mich nur an eins, ich glaube, es fing an, lobet den Herrn, lobet den Knecht. Ich kam etwas zu spät, was sicher öfter vorkam, und da waren die also gerade bei diesen Übungen. Ich sagte, was ist denn hier eigentlich los? Dann hieß es, ja, das sind Atemübungen. Ja, gut, also schlecht, aber mir gefiel das nicht, offen gesagt. Aber hiervon abgesehen war der Unterricht bei Itten tatsächlich hochinteressant, und ich bedauerte, dass sie es nicht allzu lange dort aushielt. Nun hatte er meines Erachtens eine gute Idee. Er gab mehr oder minder abwechselnd Aufgaben konstruktiver Art, impressiver Art und expressiver Art, so dass er eigentlich jeden Studierenden je nach seiner Veranlagung ein wenig zur Geltung bringen konnte.
Werner Gräf. Die Mädchen brachten kleine zierliche Gebilde, einige Kerle brachten Brocken von einem Meter Höhe, oft waren es richtige Schrotthaufen, verrußt und verrostet, einige schleppten Holzscheite, Ofenrohre, Draht, Glas und so weiter herein und bauten sie in der Klasse zusammen. Itten ließ wie immer die Studierenden selbst entscheiden, welches die besten Arbeiten waren. Anschließend wurden die plastischen Materialstudien gezeichnet, wobei Wert auf gesteigerte Materialkontraste und Bewegung gelegt werden sollte. Es war jedem freigestellt, zeichnerisch solche plastischen Gebilde zu erfinden.
Raus, 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 raus. Raus aus den Ecken, raus. Raus, raus. Raus aus den Ecken. Raus, raus, raus. Eine neu gedachte Umgebung. Keine altgemachte Verklebung. Achtung! Einfach mal nur so. Outside the box. Neues Denken muss man üben. Ich merke schon was. Also noch einmal ganz auf Anfang. Was hat mich da gesagt? Genau. Richtiges Ausprobieren. Vorsicht! Eine offene Idee nicht gleich als nächste Tasse verkaufen.
Edmund Kollein.
Das hat mir dermaßen imponiert, weil ich ein anderer Mensch war unter anderen Menschen. Ja, das war für mich zuallererst das Wichtigste. Und deshalb habe ich auch diesen Vorkurs mitgemacht, als ob ich ein kleiner Junge wäre, weil das ganz neu für mich war. Dass man so an die Dinge herangeht, diese Besonderheit, ja, dass das Bauhaus in seiner Vielfalt, je nach den Menschen, je nach den Aufgaben, ja, je nach den Auseinandersetzungen, die es dabei gab, nie so stur irgendwie, ja, so macht man's und so ist es, ja, und sondern dass immer wieder schöpferisch herangegangen wurde und dass man diskutiert hat. Es gab kein Schema.
Re Suppo.
Aber Itten war sich dessen bewusst, dass er als Lehrer am Bauhaus, dass eben diesen Anspruch erhob, mehr zu sein als eine Kunstschule, dass er wirklich den Menschen, den jungen Menschen etwas vermitteln wollte, was für ihr ganzes Leben wichtig sein würde. Das war keine neue Technik zu sehen, sondern das war einfach die Umwandlung des Menschen. Er befreite uns von allen Vorurteilen in jeder Beziehung. Und das war das neue Sehen, das man mit eigenen Augen sah und nicht mit den Augen eines Professors, der einem gesagt hat, so müssen Sie die Dinge sehen. So war das damals. Und Itten brachte uns zunächst in Beziehung zu uns selbst. Er gab uns die Möglichkeit, uns selbst zu erkennen und zu wissen, was wir eigentlich wollten.
Diese esoterischen Lehren am frühen Bauhaus, so Albert Flocon, waren auch eine Reaktion auf die verlorene Revolution von 1919.
Gut, also Schlemmer kam ja auch irgendwie aus der spartakistischen Bewegung von Stuttgart. Die waren alle irgendwie da drin. Der Arbeitsrat für Kunst, was war denn das? Ein Rat, was war denn das? Das war ein Sowjet. Was man wollte, war ja die Räterepublik. Ich meine, das Bauhaus war irgendwie in der Stimmung. Aber dann, wie das also alles schief ging, dann gab es furchtbar viele Massaznan, dann gab es Gurus, dann gab es Prokost, Neukost, dann gab es Nabelbeschauung. Gut, aber das schlug dann so ein in Weimar, dass der Gropius den Van Doesburg von der Stilgruppe aus Holland kommen ließ. Und der sollte dann irgendwie doch ein bisschen Ordnung in diese Guru-Atmosphäre bringen. Ich meine, der Itten, ich weiß nicht mehr. Der hatte seinen Sarg schon gebaut und der stand in seinem Arbeitszimmer und der sagte allen Leuten, also das, ich denke an den Tod, man muss an das ewige Leben und so weiter und so weiter.
Weil die Gemeinschaft der Bauhäusler bunt gemischt war, sie kamen aus aller Herren Länder, gab es aufwühlende Kolloquien, in denen ideologische Meinungen leidenschaftlich verfochten wurden.
Aus einer Schrift von Paul Klee. Ich begrüße es, dass an unserem Bauhaus so verschieden gerichtete Kräfte zusammenwirken. Ich bejahe auch den Kampf der Kräfte gegeneinander, wenn die Auswirkung in der Leistung sich äußert. Auf Hemmungen zu stoßen ist eine gute Probe für jede Kraft, wenn die Hemmung sachlicher Art bleibt. Werturteile sind immer subjektiv begrenzt und irgendwie ein negatives Urteil über die Leistung des anderen kann keinen für das Ganze bestimmten Wert haben. Für das Ganze gibt es nicht Falsches oder Richtiges, sondern es lebt und entwickelt sich durch das Spiel der Kräfte, wie auch im Weltganzen Gut und Böses produktiv zusammenarbeiten.
Der Weg nach Dessau ging dann anders. Es kam dann aus der romantischen Periode, kam eine klassische Periode eigentlich, nicht wahr? Da wurde erstmal die Architektur durchgeführt in dem Bau des Bauhauses selbst und in dem Bau der Meisterhäuser. Das war natürlich das Erste und dann kamen viele andere Sachen noch, dann kam noch die Siedlung von Törten dazu und so weiter. Es kam eine ganze Reihe, der auch nach dem Weggang von Gropius durch Hannes Meyer mit guten Sachen fortgesetzt, die zum Teil noch erhalten sind. So viele Dinge sind geblieben, so viele Dinge sind wiedergekommen.
Dann kam also die Dessauer Zeit, wo man so ganz rationalistisch wurde und wieder sehr calvinistisch und sehr wissenschaftlich und alle, wo man zum Beispiel sagte, wir schreiben alles klein, wir sparen damit Zeit und Geld. In Dessau ist das Bauhaus dann eben doch, man wollte Serienartikel machen, man wollte Modelle für die Industrie ausarbeiten, man sagte ja also, der Massenartikel ist ja das, was nötig ist. Und man wollte auch bauen, funktionell bauen. Klee, der sehr, sehr fein war, der hat gesagt, uns trägt kein Volk. Das Volk hatte einen Kitschgeschmack. Also man hätte doch eben irgendwie zum Volk sprechen können und sprechen wollen. Und das war sehr schwierig. Man meinte eben doch irgendwie eine Experimentieranstalt für zukünftige Verhältnisse zu sein. Das war so ein bisschen, sagen wir mal, unsere Theorie.
Die Schriftstellerin und Malerin Elida Schago von Alten, Lebensgefährtin des Malers und Bauhäuslers Richard Oelze.
Dieses Bauhaus war natürlich für Oelze ein unheimlicher Aufschwung nach seinem ersten Start ins Leben. Ich glaube, es war die gesamte Atmosphäre da. Die Art des Unterrichts, er hatte ja bei Klee Unterricht und bei Itten eben und hat mit Oskar Schlemmer zusammengearbeitet. Sie haben damals die Bühnenbilder für dieses theatrische Ballett, vor allen Dingen aber auch die Kostüme. Ich glaube, es war dieses Leben einfach im Bauhaus. Diese Künstler, die ja zum großen Teil wirklich eben besondere Künstler waren. Und dazu die Art dieses Unterrichts. Auch gerade von Klee. Er hat ja seine Prüfung, also so diese Vorkursusprüfung bei Klee gemacht. Und das war ein ganz ein gegenständliches Objekt aus Glas und Silber oder Metall. Und es muss damals also besonders aufgefallen sein. Er hat ja am Bauhaus angeschlossen, Möbel entworfen und hat fahrende Häuser entworfen. Ich weiß nur von den Häusern, dass die wohl, glaube ich, wirklich recht praktisch eingerichtet waren. Da waren eben ausklappbare Teile dabei, wo man das Ganze mit vergrößerte, wo oben auf dem ganzen Haus, sogenannten Haus, nochmal ein Swimmingpool war, also wirklich lauter fantastische Sachen.
Heute ist ja allgemein bekannt, dass Albers ein hervorragender Maler und Pädagoge ist. Damals gehörte er zu den sogenannten Jungmeistern. Er hatte gerade angefangen, seine Vorkurslehre aufzubauen. Trotz des großen Vorgängers Johannes Itten war der Vorkurs von Albers etwas ganz Neues. Er stellte Aufgaben, die meist ein Material, zum Beispiel Papier, Holz, Glas, betrafen, das unter bestimmten Bedingungen gestaltet werden sollte. Albers stellte strenge Maßstäbe in Bezug auf die Form, die Farbe, auf die Ökonomie, auf die Benutzung von Werkzeugen und Hilfsmitteln. Die gemeinsamen Diskussionen über die jeweiligen Ergebnisse wurden von Albers sehr einfallsreich und klug geleitet. Wir haben damals beinahe regelrecht gelernt, wie man eine Idee bekommt und wie einem etwas einfällt, neben den Erkenntnissen über die Form und Farbe, das Material und den Herstellungsprozess, die wir uns dabei aneigneten. Albers zeigte mit dieser Methode, wie man schöpferische Kräfte wecken kann, das eigentliche Kernproblem alles Kunstunterrichtes. Während Albers die Ergebnisse seines Vorkurses der Allgemeinheit nicht oder nur in bescheidenem Maße bekannt gab, war Moholy eine schillernde Persönlichkeit, die der Öffentlichkeit zugewandt war. Sein Vorkurs bestand in der Hauptsache aus Vorträgen, die sehr geistvoll waren, mit anschließenden Diskussionen. Die Übungen verfolgten das Ziel, das Auge zu schulen, Zusammenhänge zu erfassen, das Gefühl zu entwickeln, Gleichgewichte herzustellen und die Sinne zu trainieren.
Die Welt neu denken. Was heißt das für uns heute? Ballast abwerfen. Abwerfen, 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 abwerfen. Aber ist das überhaupt erlebbar? Da, hier, nix. Alles viel zu eng. Genau, du bist der aktiv ist. Ich sehe hier überhaupt keine Namensschilder. Ich brauche Namensschilder. Ja? Wand, wo ist dein Namensschild? Tisch, wo ist dein Namensschild? Stuhl, wo ist dein Namensschild? Oder habt ihr das jetzt hier alles schon umbenannt?
Naja, der Vorkurs, da musste man ja gleich rein. Man hat etwas in die Hand bekommen. Es hieß einfach die Aufgabe Loch in Papier. Und erst hat man natürlich gedacht, was soll denn das?
was ein Papierloch, was soll dabei rauskommen? Und dann haben wir gedacht, es gibt ja schließlich andere Möglichkeiten, ein Papier lochen. Und da habe ich mir das immer überlegt und dann habe ich dann das geschnitten so, dass man es zusammenbiegen konnte und dann gab es ein ganz großer Drum und der stand mit ziemlicher großer Festigkeit da und da ist mir aufgegangen, dass eigentlich ein Papier gar nicht nur ein bewegliches, dünnes, lappiges Papier ist, sondern dass man das auch durch verschiedene Behandlungen eben nutzbar machen kann, nicht? Wenn jeder damit etwas angefangen hatte und alle, dieser ganze Kreis, der sich damit beschäftigt hatte, der hat dann seine Sachen vorgezeigt und hingestellt und darüber gesprochen. Und dann hat man das beurteilt und dann miteinander. Nicht, dass er jetzt Zensuren gab, der Meister, so genannte. Es hat in uns geweckt eigentlich die Neugier sozusagen, immer etwas Neues zu erfinden und Neues zu entdecken. Und das ist ja nicht von selbst beim Menschen da, sondern das muss man ja auch etwas wecken und anreizen, damit sich das entwickelt.
Ich habe den Vorkurs bei Albers gemacht und das war für mich auch etwas völlig Neues und auch ein Erlebnis vom ersten Tag an. Das Ganze war wie eine Offenbarung. Und ich muss sagen, die Erkenntnisse, die ich dort erfahren habe, die haben mich bis heute begleitet. Und das ist nicht nur Albers gewesen und unterstützt und auch begleitet wurden Vorlesungen und auch Seminare durch Kandinsky. Der gab also eine Einführung in analytisches Zeichen, in Auffassung zur Kunst. Das war unheimlich wertvoll. Und dann Paul Klee mit seiner Lehre, er nannte es Genesis der Elementarformen. Ein völlig neues Sehen wurde dabei geschaffen. Und es gab auch Aktzeichen bei Paul Klee. Und das war natürlich hochinteressant. Es gab da auch eine absolute Freiheit. Und was er sagte, war eigentlich etwas ganz anderes als eine Korrektur zur Zeichentechnik. Sondern er sprach über Auffassungen und über grundsätzliche Dinge.
Also ich war im Vorkurs bei Albers, das war ja der Hauptunterricht, der Vorkurs, fand jeden Vormittag statt, von 9 bis 12 oder ich weiß, ich kenne die Zeiten nicht mehr genau, aber das war der Kurs, der uns am meisten beschäftigte. Für mich war das sehr, sehr aufregend und sehr, sehr befriedigend, weil wirklich da konnte man Sachen ins Werk setzen, die einem sonst nie über den Weg gelaufen wären. Streichholzschachteln. Also eine Woche lang mit Streichholzschachteln zu basteln, das ist ganz sehr aufregend, weil die kann man auseinandernehmen und in die Fläche bringen. Da kann man drauf rumtrampeln und sie zerbrechen. Das gibt dann auch wieder, sagen wir mal, Parallelepipeden, die durch den Zufall des Drucks ganz andere Formen annehmen. Und man kann sie auch ineinander stecken und schachteln und dann auch wunderbare Bögen aus Streichholzschachteln bauen. Und diese Art, das Material anzugehen, sind für alle Leute, die irgendwie sagen wir mal, was basteln wollen, was bauen wollen, was zeichnen wollen oder was malen wollen, sehr, sehr anregend, weil da gibt es dann keine Tabus mehr. Da sagt man nicht, das kann man nicht machen. Man soll es ja erst mal versuchen. Vielleicht klappt es nicht, aber vielleicht auch gibt das eine neue Möglichkeit. Und da habe ich eigentlich auch alle Kunstrichtungen, die dann nach dem Krieg so groß aufgeblasen rauskam, die habe ich da schon im, wie soll ich sagen, im Stadio Nascendi gesehen, ohne dass man der Ansicht war, da große Kunst zu fabrizieren. Man hatte das Gefühl, man lernt da der Materialwelt und der konkreten Welt gegenüber eine andere Haltung einzunehmen. Und am Nachmittag gab es dann sowas wie Werkzeichnen, ein bisschen Geometrie, dann auch der Kurs, soviel ich mich erinnere, vom Kandinsky, vom Punkt zur Linie zur Fläche.
Konrad Püschel, Teil der Roten Brigade von Hannes Meyer, baute die Industriestadt Orsk im Südural.
Wenn Sie so eine Stadt haben, wo nichts vorhanden ist, als Steppe, nur Steppe, weit und breit, soweit Sie sehen können. Das ist so ähnlich gewesen, wie wenn Job Albers zu uns gekommen ist und hat uns einen Haufen Draht und Papier und ich weiß nicht was für einen möglichen Kram da auf den Tisch gelegt und hat gesagt, so, jetzt macht mal was draus.
Es führte zu einer Beweglichkeit, zu einer Befreiung, auch geistig. Zum Beispiel wurde das Triadische Ballett vorgeführt zu einem Bauersfest und noch andere Improvisationen, die erkennen ließen, wie locker und wie ideenreich das ganze Umfeld dort gehalten war. Und das blieb dann am Ende auch nicht aus, selber produktiver, irgendwie ideenreicher zu sein. Es ging ja immer darum, neue Ideen zu finden.
Frank sagt immer, Dinge, die wir nicht für möglich halten, die können wir nicht sehen, selbst wenn sie direkt neben uns stattfinden. Dinge, die wir nicht sehen können, können nicht sein. Der Dieselmotor. Solange wir uns nur in gewohnter Grammatik bewegen, passiert gar nichts. Jeder einzelne von uns, sagt Frank, ist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen wir die meiste Zeit verbringen. Flacker, 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 flacker. Nebel, 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 Nebel. Flacker, flacker, flacker. Die Welt neu denken. Stopp. Dafür braucht's einen völlig anderen Rahmen. Stellen wir uns einmal vor, dieser Platz hier, dieser Begegnungsort, anders. Dieses einfache, von Hand, von Männerhand geflochtene Körbchen könnte für eine Verpackung stehen, für eine Begrenzung, für einen vergitterten Bereich. Nehmen wir einmal an, dieser Inhalt dieses Körbchens, ja, dieser Umklammerung löst sich aus derselbigen, befreit sich gewissermaßen von der Einschränkung der Form, macht sich auf eine Reise. Raus, 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 ganz konkret, raus aus dem Wilhelminischen. Angetrieben, überzeugt und befeuert von der unbändigen Lust zur Veränderung, zum Aufbruch, dem Aufbruch zu gesellschaftlicher Innovation. Die Zukunft neu denken, das Neue, erdfern, feminin, abseits jedweder Barbarei. So, jetzt habe ich noch genau 8 Minuten. Die Ökonomisierung der Leben, der Streit der Deutung. Nehmen wir Alasso Ahan, Mike. Nehmen wir also an, Mike, dieses kleine Körbchen könnte ein Symbol sein für etwas ganz, 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 ganz Großes, wenn man dem Versprechen dieser progressiven Zukunft Glauben schenken mag.